Stell dir vor, du könntest ewig leben. Dann wäre das doch so beliebig. Klar, würdest du nicht jeden Tag wiederholen, aber irgendwie, du könntest alles irgendwann nochmal machen. Und das kannst du eben nicht. Wenn uns bewusst ist, dass jeder Tag, den wir leben, der kommt genau einmal vor. Deshalb muss er, also jetzt nicht was Besonderes im Sinne von, ich muss jeden Tag Party feiern, sondern jeder kleine Moment ist einfach der, den wir momentan haben. Und wenn das Leben endlich ist, dann ist es auch irgendwie wertvoller. Der Münchner Jakobsweg hat zwischen 10 und 11 Etappen. Das lässt sich nicht deshalb nicht so genau sagen, weil die Leute einfach ihre Wege individuell wählen. Also manche machen früher Pause, manche machen noch einen Schlenker. Bei mir waren es 11 Tage von München bis zum Bodensee.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte heute über das Sterben reden. Jetzt nicht sofort ausschalten. Oh wei, ein Thema, das runterzieht, möchte ich mir jetzt nicht antun. Das ist keine Trauerfolge hier heute. Ich habe Petra Bartoli-Eckert zu Gast. Petra war hier schon 2-mal im Podcast und wir haben uns über ihre Wanderung unterhalten. Jetzt hat sie wieder eine Wanderung unternommen auf dem Münchner Jakobsweg. Wo der verläuft, auch das klären wir natürlich im Verlaufe des Gesprächs. Wir sprechen aber auch über das Thema, dem sie sich gewidmet hat, auf dieser Wanderung, nämlich dem Tod und dem Sterben. Es steht ja jetzt der Dia de los Muertos an in Mexiko. Da kriegen wir hier nicht so viel von mit, aber da wird der Tod gefeiert. Ende Oktober, Anfang November. Bei uns ist es hier die Halloween-Zeit. Verrückt, dass wir schon sagen, bei uns ist es die Halloween-Zeit, ja auch ein importiertes Fest aus den Vereinigten Staaten. Wir haben Allerheiligen, allerdings, es ist Ende Oktober, Anfang November, so diese Zeit, in der sich viele Kulturen mit dem Sterben und mit dem Tod beschäftigen. Und ich möchte es in dieser Podcast-Folge auch tun. Das Schöne ist, dass wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, das Leben auf einmal nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt und wir es neu zu schätzen lernen. Auch darum geht es in der heutigen Folge. Reden wir übers Sterben. Das sage ich nicht nur einleitend für diese Folge, sondern so heißt auch ihr Buch, das sie geschrieben hat, über diese Wanderung zu diesem Thema. Reden wir übers Sterben. Das Buch erscheint jetzt in diesen Tagen und natürlich packe ich euch einen Link auch nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, der jeden Sonntag erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com/frei raus. Bevor wir jetzt in das Gespräch reingehen mit Petra, atmen wir aber noch einmal kurz durch. Diese Folge wird präsentiert vom Alpin Magazin, dem Magazin für die Berge. Da draußen wird es jetzt so langsam ein bisschen kälter. Der Herbst ist da, der Winter im Anmarsch und teilweise in den Höhenlagen, da ist schon Winter, da ist schon richtig Schnee gefallen. Und wer jetzt in die Berge möchte, sollte sich vorab gut informieren, wie die Situation vor Ort ist. Und das ist wunderbar möglich auf alpin.de. Alpin ist nämlich nicht nur ein Printmagazin, sondern auch ein digitales Magazin mit unglaublich hilfreichen Informationen, die wir da finden, ganz viel Wissen, aber auch Inspiration. Zum Beispiel was Skitouren oder das Schneeschuhwandern betrifft. Aber auch Ausrüstung, denn ihr findet eine ganze Menge Tests, hunderte von Tests bei Alpin. Und das neue Angebot Alpin Plus ermöglicht euch Zugriff auf alle Printausgaben der vergangenen 5 Jahre und hunderte von Ausrüstungstests. Außerdem exklusiven Zugang zu Aktionen der Redaktion, zu Gebietsporträts und. Alpin Plus könnt ihr testen für 99 Cent. 99 Cent für 4 Wochen Alpin Plus Zugang. Das ist ein richtig gutes Angebot, wie ich finde. Und alle Informationen dazu, die findet ihr unter alpin.de/alpinplus-frei raus. Nochmal alpin.de/alpinplus zusammengeschrieben minus frei raus zusammengeschrieben. Den Link gibt's aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Petra, hallo und herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo Christo, schön dabei zu sein.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon zweimal gesprochen über zwei deiner Bücher, zwei deiner Wanderungen. Und das ist bei dir tatsächlich immer so eine Kombination. Also du wanderst los, nimmst dir ein Thema und gehst diesem Thema dann im wahrsten Sinne des Wortes nach in Gesprächen auch, die du führst mit Menschen, die du triffst unterwegs. Wir haben gesprochen über das Thema Glück. Und diesmal ist es ein anderes Thema geworden. Es ist der Tod, mit dem du dich beschäftigt hast.
Also tatsächlich ist es so, dass ich mit Leuten übers Sterben und über den Tod ins Gespräch kommen wollte. Und eigentlich auch ist es eine logische Folge aus den beiden anderen Büchern, die es ja schon gibt. Denn beim Thema Lebenszufriedenheit, Glück und auch beim Thema Resilienz ist mir dieses Thema Tod ständig begegnet. Also es ist einfach ein Thema, das gehört zum Leben und Menschen werden früher oder später mit diesem Thema konfrontiert. Und es ist, glaube ich, auch eine große Lebensaufgabe, mit diesem Thema zurechtzukommen. Und dann dachte ich mir, na ja gut, jetzt habe ich mich schon mit Leuten zum Thema Lebenszufriedenheit unterhalten und da kam der Tod vor, dann zum Thema Resilienz unterhalten und da kam auch der Tod immer wieder vor. Jetzt gehe ich mal dieses große Thema an.
Und es ist ja tatsächlich ein großes Thema und manchmal auch ein schweres Thema, so in unserer Wahrnehmung, ja, in unserer gesellschaftlichen. Eins, über das wir eben nicht so gerne reden. Es gibt andere Kulturen, da ist der Tod ganz anders rezipiert sozusagen. Am besten Beispiel immer der Dia de los Muertos in Mexiko, wo einfach gefeiert wird. Ich war selbst schon mal zum Dia de los Muertos in Mexiko und habe das miterleben können, wo wirklich die Straßen voll sind, dass eine Volksfeststimmung wirklich ist, eine Woche lang oder ja, manchmal sogar länger. Es geht ja Mitte Oktober los und dann so bis Anfang November, ja, was dann unser Allerheiligen ist, glaube ich. Ne? Da vermischt sich viel auch die christliche Tradition dann mit der noch vorchristlichen in Mexiko. Das ist super interessant und spannend, das zu erleben. Und es ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Betrachtung von Tod, eigentlich viel mehr noch als Teil des Lebens und das auch zu feiern, ja, die Menschen nochmal zu feiern, die eben nicht mehr in der Form hier auf unserer Erde sind. Nimmst du das auch so wahr, dass es in Deutschland ja doch eher ein mit Schwere behaftetes Thema ist?
Absolut, und ich muss tatsächlich sogar dabei ein bisschen lachen, weil ich einen Hospizbegleiter, den ich getroffen habe, der geht sehr offen mit diesem Thema um und sehr offen damit um, was er tut, sagt aber, mir ist vollkommen klar, dass es der absolute Partykiller ist. Ich gehe damit nicht auf eine Fete und stelle mich hin und sage, okay, ich bin Hospizbegleiter und begleite Menschen beim Sterben. Und ja, also es ist tatsächlich bei uns eher, ich glaube, wir sind so eine super optimierte Gesellschaft, die sich ewige Jugend vorgenommen hat, die sehr viel investiert in Anti-Aging-Produkte, wo es sehr viel um Genuss geht, wo es darum geht, wie kann ich mein Leben noch spannender machen und dieses Ende mitzudenken, das ist so, das passt so gar nicht. Und außerdem ist der Tod bei uns auch so ein bisschen ausgelagert. Also früher war es, meine Urgroßmutter ist tatsächlich zu Hause gestorben und ich habe die als Kind gesehen, also tot gesehen und ich wurde da irgendwie einfach mitgenommen. Ich war damals so im Grundschulalter oder so. Aber heute sterben Menschen im Seniorenheim, in der Klinik. Da ist auch, da ist dieses Thema nicht mehr so in unserem direkten Umfeld.
Den Tod zum Thema zu machen, kann helfen, sich auf das Leben zu fokussieren. Das hast du geschrieben in deinem Buch und das fand ich ganz schön. Warum? Wie bist du zu diesem Satz, zu dieser Erkenntnis gekommen?
Wenn wir nie sterben würden, also Christus, stell dir vor, du könntest ewig leben, dann wäre das doch so beliebig. Also dann, klar, würdest du nicht jeden Tag wiederholen, aber irgendwie, du könntest alles irgendwann nochmal machen. Und das kannst du eben nicht. Also das ist so einmalig. Das, unser Gespräch heute, das ist was, was Besonderes, was Einmaliges. Und wenn wir, wenn uns bewusst ist, dass jeder Tag, den wir leben, der kommt genau einmal vor. Deshalb muss er, also jetzt nicht was Besonderes im Sinne von, ich muss jeden Tag Party feiern, sondern jeder kleine Moment ist einfach der, den wir momentan haben. Und wenn das Leben endlich ist, dann ist es auch irgendwie wertvoller.
Ich habe das eingangs schon gesagt, du verknüpfst dieses einem Thema nachgehen mit einem Gehen, mit dem Wandern und warst auch jetzt wieder unterwegs, hast eine besondere Route gewählt und zwar den Münchner Jakobsweg. Der Jakobsweg natürlich, der dann meist von der französisch-spanischen Grenze nach Santiago de Compostela führt oder der portugiesische Jakobsweg, die sind recht bekannt. Aber es gibt ja viele, viele weitere Jakobswege, nicht nur in Deutschland, einfach Zubringerwege letztlich. Ja? Also für die Pilgerer aus ganz Europa, PilgerInnen, die schon seit vielen Jahren, Jahrhunderten nach Santiago de Compostela wollen und dann aber eben nicht irgendwo in Frankreich gestartet sind, sondern dort, wo sie leben. Und einer dieser Wege, der beginnt in München. Nach wo führt dieser Weg? Welche Route bist du gelaufen dann?
Also der beginnt bezeichnenderweise am Jakobsplatz in München, da wo auf der einen Seite die neue Synagoge steht und auf der anderen Seite das Kloster am Anger. Da kann man sich auch einen Stempel holen für seinen Pilgerpass. Und wenn man möchte, kann man dort auch eine Kirche besuchen, eine Messe besuchen, wird quasi für die, die das aus Glaubensgründen machen, wird da quasi entsandt für seinen Weg, für seinen spirituellen Weg. Und dann führt er erstmal die Isar entlang, aus München raus, die Isar entlang, führt zum Ammersee und dann an der Alpenkette entlang bis zum Bodensee. Und von dort aus kann man dann direkt übergehen in den Schweizer Jakobsweg, der mit erster Station St. Gallen dann einfach durch die Schweiz führt und in den französischen Jakobsweg mündet.
Wie weit ist das von München an dem Bodensee?
Ich glaube, es sind knapp 300 Kilometer. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt ja auch den österreichischen Jakobsweg, der würde am Bodensee dann in Bregenz enden. Und ich bin tatsächlich auch über den Pfänder, also ich bin ja bergaffin und Bergliebhaberin. Das heißt, ich habe mir schon auch ein bisschen Berge noch rausgesucht. Und einer davon war zum Schluss der Pfänder, der Berg direkt am Bodensee. Und über diesen Pfändergipfel bin ich dann nach Bregenz gegangen und am Ufer des Bodensees dann nach Lindau, weil ich in Lindau Menschen getroffen habe, mit Menschen verabredet war. Deshalb war mein letztendliches Ziel am Bodensee Lindau. Von dort aus bin ich dann aber über den See übergesetzt und habe in Rorschach dann diese erste Etappe des Schweizer Jakobswegs noch angehängt.
Wie lange warst du unterwegs?
Ich war insgesamt 11 Etappen unterwegs mit diesem Ziel St. Gallen. Der Münchner Jakobsweg hat zwischen 10 und 11 Etappen. Das lässt sich deshalb nicht so genau sagen, weil die Leute einfach ihre Wege individuell wählen. Also manche machen früher Pause, manche machen noch einen Schlenker. Bei mir waren es 11 Tage von München bis zum Bodensee, bis nach St. Gallen.
Und bist du eingekehrt zwischendrin, vermute ich, ne? Also nicht noch extra ein Zelt mitgeschleppt oder irgendwas zum draußen übernachten, sondern irgendwo Pensionen, Hotels, privat, irgendwie sowas gemacht oder wie war das?
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe zwischendurch öfter an dich gedacht und habe mir gedacht, boah, ey, Christo hätte da nicht so rumgemacht, der hätte einfach irgendwie in seiner Hängematte geschlafen. Und ich war so froh, dass ich Unterkünfte hatte, weil es war ja mein drittes Buch, mein drittes Projekt in dieser Art. Und dieses Mal hatte ich mit dem Wetter so richtig Pech. Und es hat so viel geregnet und ich war, glaube ich, noch nie so nass und so häufig und so lang so nass. Hätte ich nicht die Aussicht am Abend gehabt, irgendwie ins Trockene zu kommen, ich glaube, ich wäre verzweifelt.
Du hast also an Gepäck das dabei gehabt, was du so an Klamotten brauchst, hast dann auch einkehren können wahrscheinlich dort, wo du untergekommen bist und musstest jetzt nicht groß Essen mitschleppen. Das heißt, hast relativ schmales Gepäck vermutlich gehabt, oder?
Genau, also so Campingkocher oder so musste ich nicht mitnehmen. Ich hab so einen Richtwert, ich kann über längere Zeit ungefähr 10 Kilo auf meinem Rücken tragen. Das sind Erfahrungswerte aus meinen Weitwanderungen. Das inkludiert auch immer schon Wasser. Das heißt, ich packe, Ich versuche nicht mehr als knapp 9 Kilo zu packen und dann fülle ich ja noch Wasser auf und Wasser wird mit der Zeit ja weniger, dann wird der Rucksack wieder ein bisschen leichter.
Wie bist du da rein in diese Wanderung? Du warst ja alleine unterwegs.
Ja, ich war alleine unterwegs und ich dachte mir, naja, die Leute, die gehen ja alle diesen spanischen Jakobsweg. Die beginnen irgendwie in Frankreich und gehen dann im Norden Spaniens bis an die Atlantikküste. Und da begegnen sich ja, die Menschen kennen wir ja seit Hape Kerkeling, dass da viele unterwegs sind, dass man sich kennenlernt, ja, dass es da auch mal voll wird. Und ich dachte mir, naja, ist ja ein Münchner Jakobsweg, wer geht denn den Münchner Jakobsweg? Also ja, einige kennen den und er ist wunderschön, mal vorweggenommen, aber wer geht schon den Münchner Jakobsweg? Und tatsächlich habe ich in meiner zweiten Unterkunft durch Zufall am Abend, das war in Kloster Andex, eigentlich bekannt für sein Bier, und dort am Kiosk habe ich eine Frau kennengelernt, die sich ebenso wie ich nicht entscheiden konnte, was sie nehmen soll. Ich wollte mich mit einem Eis belohnen, weil ich so furchtbar nass geworden bin. Und sie wollte irgendwie was essen. Und dann hat sie mich vorgelassen und gemeint, sie hätte nicht so eine Eile, sie würde nämlich hier übernachten. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Ich habe kombiniert in diesem Kloster, die geben nur Herberge Menschen, die diesen Pilgerweg gehen. Andere können hier nicht übernachten, also muss die wohl auch den Münchner Jakobsweg gehen. Ja, so haben wir festgestellt, wir haben den gleichen Weg vor uns und am nächsten Tag werden wir auch die gleiche Strecke gehen und am selben Ort dann nachher übernachten. Und dann haben wir uns diese Strecke geteilt. Und so kam es immer wieder. Also ich hatte nicht nur diese tolle Frau als Wegbegleiterin, sondern auch andere Wegbegleiter, weil es viele gibt, die diesen Münchner Jakobsweg gehen. Und wie es bei Jakobswegen so ist, alles kann, nichts muss. Man geht miteinander, wenn es passt. Und man geht auch wieder allein weiter, wenn es richtig ist, an dem Tag dann alleine zu gehen.
Du warst ja nun im Auftrag des Todes unterwegs. Ja.
Das klingt wie ein Filmtitel.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade beim Aussprechen auch schon sehr schmunzeln müssen. Und das ist ja schön, dass wir auch lachen können, wenn es um das Thema geht, ja, und auch dürfen. Hm. Hast du die dann direkt auf das Thema auch angesprochen oder fühlst du dann erstmal vor? Und wie ist es? Man macht sich ja auch selbst, wenn man dann mit dieser Aufgabe da reingeht, ich kann mir das zumindest vorstellen, dass man sich selbst vielleicht auch so ein bisschen Druck macht und sagt, ich muss hier was finden. Ich habe ja ein Buchprojekt, ja. Also muss ich hier gleich jeden anquatschen und fragen, was er zu dem Thema oder sie zu dem Thema zu sagen hat.
Was das Ganze leichter gemacht hat, ist, ich hatte einige Verabredungen. Also ich wusste zum Beispiel, ich bin in München gestartet und hatte dort die Adresse von einer ganz besonderen Bestatterin, mit der hatte ich mich verabredet, auf dem Weg nach München mit einer unglaublich tollen Künstlerin, die Erinnerungskunst macht, nur um ein paar Stationen zu nennen. Und auf dem Weg hatte ich mich immer wieder mit Menschen verabredet, die was mit Tod und Trauer zu tun haben, sodass klar war, meine GesprächspartnerInnen, die finde ich sowieso, mit denen habe ich einen Termin. Und was auf dem Weg passiert, wird sich zeigen. Und ich hatte wahnsinnig Skrupel zu erzählen, was ich da eigentlich mache. Aber natürlich wurde ich gefragt. Also ich wurde gefragt, wieso gehst du diesen Weg? Das ist so eine Frage, die bekommt irgendwann jeder früher oder später gestellt auf diesem Weg. Und andere meinten dann, ich möchte gern zu mir kommen, ich möchte mich sortieren, ich brauche Inspiration für, wie soll es weitergehen oder so. Ja, ich habe dann von meinem Buch erzählt. Und dann passierte etwas schon beinahe Magisches. Ausnahmslos haben alle, denen ich begegnet bin, denen ich das erzählt habe, ob das die Herbergsmutter war, ob das diese Begleitung war für diesen Tag, die war im Übrigen OP-Schwester und die hat sehr viel mit Tod zu tun und somit wurde sie auch sofort zu einer Gesprächspartnerin, die taucht auch in dem Buch länger auf. Die waren alle, die haben alle sich sofort eingeklinkt, die haben mit mir, ohne sich bitten zu lassen, sofort über das Thema gesprochen. Da war sofort eine Verbindung da.
Wenn die Menschen unterwegs sind und natürlich gerade auf einem Pilgerweg, sind sie ohnehin meist offener für auch tiefergehende Themen. Und das kommt dem natürlich dann zugute, ne? Auch diesem Thema. Denn der Tod oder ein Gespräch über den Tod hat ja zwangsläufig auch direkt so eine gewisse Tiefe. Das kann ja kaum oberflächlich sein, oder? Hast du auch solche Gespräche erlebt, die dann oberflächlich waren?
Nee, gar nicht. Und ich merke auch, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich erlebe, wenn man Wege miteinander geht, dann ist nicht so viel Zeit für Oberflächlichkeiten. Man steigt anders ein, wie du das auch sagst. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Sigmund Freud früher seine ersten Psychoanalysen nicht auf der Couch gemacht hat mit seinen KlientInnen, sondern im Gehen. Das ist so das Rezept, was ich mir zunutze mache.
Diese Frage, wieso gehst du diesen Weg, ist deine Antwort darauf nur, in Anführungszeichen nur, ich habe da dieses Buchprojekt, ich möchte ein Buch schreiben, oder hast du auch einen persönlichen Anlass oder so einen Ruf vielleicht sogar verspürt, diesen Weg zu gehen und dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Gibt es da auch einen persönlichen Hintergrund?
Also dieses Thema Tod ist selbstverständlich auch für mich persönlich, weil ich glaube, oder es ist einfach so, dass kein Mensch von diesem Thema verschont bleibt. Eine Zeit vorher ist mein Vater gestorben. Also dieses Thema Tod war für mich sehr präsent. Bei uns war es noch so, dass wir jetzt nicht so ein super tolles Verhältnis hatten. Das heißt, der Abschied, der war irgendwie auch ein bisschen schräg. Wenn er jetzt stirbt, haben wir nicht mehr die Gelegenheit, unsere Beziehung zu ordnen. Dann ist es, die Chance ist dann einfach vertan. Wie gehen wir damit jetzt noch um? Kriegen wir das überhaupt noch hin, so, um diesen Cliffhanger jetzt nicht stehen zu lassen? Wir haben es auf unsere Art hingekriegt. Also ich hab Frieden geschlossen. Es ist gut, wie wir uns verabschieden konnten. Nicht weichgezeichnet, es haben keine Geigen gespielt. Wir sind uns nicht weinend in die Arme gefallen, aber wir haben es einfach gut hingekriegt. Aber damit rückte dieses Thema Tod, Abschied nehmen, Sterben, das rückte für mich schon sehr in den Fokus. Was für mich spannend war, ist, ich konnte früher Friedhöfen gar nichts abgewinnen. Aber bevor ich mich auf diesen Weg für dieses Buch gemacht habe, bin ich tatsächlich auf den Friedhof gegangen, ans Grab meines Vaters, und habe mir so in einem stummen Dialog mehr oder weniger seinen Segen geholt. Und das hätte es zu Lebzeiten nicht gegeben. Das war schon für mich eine interessante Erfahrung.
Nun bist du losgelaufen, hast immer wieder Menschen zwischendurch auch getroffen zu verabredeten Zeiten und Orten, um mit denen über den Tod zu sprechen. Was waren das für Menschen?
Von wem ich da sehr viel erfahren durfte, ist von einer Palliativmedizinerin. Das war eine interessante Begegnung, weil es war am Abend meiner längsten Etappe. Und ich war eigentlich schon am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wusste nicht, ob ich das gut hinkriege. Es waren irgendwie 33 Kilometer. Es war anstrengend. Ich kam dann irgendwann endlich an und ich wusste so, und am Abend, da gehe ich jetzt noch den Berg hoch zur Klinik. Dort war ich verabredet mit dieser Palliativmedizinerin. Aber der Weg hat sich gelohnt. Also ich hab mich da noch hochgeschleppt, es ging schon. Und die hat mich dort empfangen und wir waren auf der Station und haben uns dort ins Wohnzimmer gesetzt. Und sie hat mir von ihrer Arbeit auf der Palliativstation erzählt. Diese Perspektive, die hat mich persönlich sehr bereichert. Also sie hat erzählt, dass sie spürt, wenn ein Mensch stirbt, jetzt nicht sofort, sondern wenn es dem Ende zugeht. Und sie ist zwar Wissenschaftlerin, also Medizinerin, aber da gibt's keine wissenschaftlich belastbaren Indizien, sondern sie spürt es. Und sie hat mir auch sehr viele Dinge erzählt, die sie auf dieser Palliativstation für die Menschen noch möglich machen. Und ich finde es interessant, weil ein Hospizbegleiter hat zu mir den Satz gesagt, so schnell stirbt sich's nicht. Und den Eindruck hatte ich da auf der Palliativstation, dass dort einfach das, was Leben noch ist, dass es auch gewertschätzt und gewürdigt und gefeiert wird. Als du vorhin diesen filmreifen Titel gesagt hast, muss ich sofort dran denken. Sie hat erzählt, sie hatten einen Patienten, der war totaler James Bond Fan und der wollte unbedingt noch den neuesten James Bond, den Kinostart des neuesten James Bond Films erleben. Und so ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Herzenswünsche Sterbender kümmert, die haben einen Kinosaal gemietet, haben dort irgendwie die vorderen Stuhlreihen ausbauen lassen, dass sein Pflegebett reingeschoben werden kann. Und so konnte der sich tatsächlich noch diesen Film angucken und es war für ihn wahnsinnig toll. Ein paar Tage später ist er gestorben und bezeichnenderweise hieß dieser Film aber »Keine Zeit zu sterben«.
Du bist ja, darüber haben wir in unserem letzten Gespräch drüber gesprochen, da hast du mir das erzählt, auch Wanderführerin mittlerweile. Das heißt, du wanderst ja viel, auch wenn du nicht gerade im Auftrag von wem auch immer unterwegs bist. Das heißt, du hast ja auch einen Vergleich zwischen so Wanderungen, in denen du einen Auftrag hast im Prinzip oder welchen, in denen du keinen hast. Gehst du da anders ran, wenn du eben so ein Thema hast, als wenn du keins hast? Die Frage zieht so ein bisschen dahin, wäre das eher ein Plädoyer dafür zu sagen, geh doch alleine los, auch einfach mal ohne Thema oder mit irgendeiner Frage, die dich beschäftigt? Oder würdest du auch sagen, pass auf, geh doch mal los, und nimm dir ein bestimmtes Thema, zu dem du vielleicht gar nicht so einen Zugang bislang hast und fang mal an, mit Leuten darüber zu quatschen. Wie Menschen ja auch früher, vor Jahrhunderten gereist sind, immer mit den Leuten im Gespräch waren. Wir hatten jetzt gerade hier im Podcast auch jemanden zu Gast, der mit dem Fahrrad unterwegs war und so eine politische Deutschlandreise unternommen hat, mit den Menschen ins Gespräch gekommen ist. Wie geht's denen? Wo? In welcher Region? Was haben die für Fragen, für Sorgen? Zwischendrin immer, und das vermute ich, ist ja auch ein sehr positiver Effekt, den du auf deinen Wanderung hast, wenn du im Auftrag unterwegs bist, dass du zwischen diesen Gesprächen ja immer wieder durch das Gehen und durch das Alleinegehen eben auch diese Dinge sortieren kannst, diese Gespräche nochmal durchholen kannst, ja, oder dir da vielleicht neue Fragen kommen für ein nächstes Gespräch oder so. Das ist ja, ja ein ganz schönes Format, sich so einem Thema zu nähern, ja, mit dem man vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hatte.
Das ist ganz wundervoll. Und tatsächlich, was du sagst, diese beiden Dinge, die haben für sich selber eigenständigen Wert. Es ist auch so, dass ich mir manchmal denke, ich muss darüber nachdenken und dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Und wenn ich dann oben auf dem Berg stehe oder auch unten wieder ankomme, merke ich, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht über die Frage. Und trotzdem habe ich jetzt eine neue Idee dazu. Also allein dieses In-Bewegung-Sein lässt ja auch dem Unterbewusstsein Raum, um zu arbeiten.
Du warst 11 Tage unterwegs auf diesem nun ungefähr 300 Kilometer langen Weg. War das immer ein Spaziergang, was das Körperliche angeht? Lief das alles reibungslos?
Zum allerersten Mal auf einer Weitwanderung Blasen gekriegt. Es war nicht angenehm. Davor bin ich verschont geblieben bisher. Dieses nasse Wetter hat mir echt zu schaffen gemacht. Ich war irgendwann auf offenem Gelände, das heißt ohne Möglichkeit, sich irgendwo unterzustellen, irgendwo Schutz zu finden. Und es hat so, so stark geregnet, dass ich innerhalb von Sekunden bis auf die Haut nass war. Und ich wusste, ich muss jetzt einfach so lang weitergehen in diesem, ich hätte mich auch auf den Boden setzen können, es hätte mich auch nicht nässer gemacht. Es war einfach alles nur nass. Und irgendwann kam dann ein Bushäuschen, so ein Unterstand, und da habe ich dann Schutz gesucht und erst mit einer Verzögerung von einigen Minuten ist mir eingefallen, oh, das ist ja eine Bushaltestelle, da müsste ja auch ein Bus kommen. Und habe dann echt überlegt, nehme ich jetzt den Bus? Und als es ein bisschen aufgehört hatte zu regnen, habe ich die Entscheidung gefällt. Ich wollte zu Fuß in St. Gallen ankommen und ich werde zu Fuß in St. Gallen ankommen. Und ich habe den Bus nicht genommen und bin dann nicht mehr im Starkregen, sondern im Nieselregen mit so Schritten, die so, wie wenn du im Sumpf gehst, so schmatzende Geräusche machen bei jedem Schritt, bin ich dann auf St. Gallen zugelaufen. Der Bus hat mich irgendwann überholt. Ich habe gelächelt und dachte, es war die richtige Entscheidung. Irgendwann dachte ich dann einfach, ne, es muss bei dem Thema wohl sein. Es muss Mühe machen und es muss zwischendurch auch richtig unangenehm sein, weil dieses Thema das einfach auch braucht.
Hast du nach dieser Wanderung für dich irgendwas geändert? Hast du was getan? Es gibt ja Menschen, die sagen, pass auf, jetzt schreibe ich mein Testament.
Also ich habe mir zum Beispiel Gedanken gemacht, wo ich gerne mal begraben sein möchte. Auf dem Weg habe ich nämlich manchmal so Friedhöfe, so Dorffriedhöfe am Alpenrand mit unverbautem Blick zu den Bergen. Da dachte ich mir, auch ein schöner Ort, da würde ich gerne mal in einem,
wie so eine Immobilienanzeige, ja.
Genau. Ja, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und ich merke, ich bin vorher schon mutig an das Thema herangegangen, weil ich habe mir das ja vorgenommen. Aber jetzt gehe ich irgendwie, glaube ich, noch selbstverständlicher damit um. Also ich habe zum Beispiel zwei junge Bestatterinnen aus meiner Heimatstadt kennengelernt im Zuge dieses Buchprojekts. Bei denen kann ich einfach mal vorbeikommen und einen Kaffee trinken. Und wer macht es schon, ins Bestattungsinstitut zum Kaffee trinken zu gehen? Ich denke mir, Ah, das ist doch der Leichenwagen von oben vom Dreifaltigkeitsberg, weil der ist nicht schwarz, sondern auberginefarben bei uns in der Stadt. Also ich habe irgendwie so nicht mehr so ehrfürchtige oder mit der Hand vor dem Mund geflüsterte Gedanken oder Dinge, die ich ausspreche, sondern es ist irgendwie offener geworden.
Und hast du Lust bekommen, den Weg nochmal weiterzugehen? Also hinter St. Gallen, dann gen Santiago de Compostela?
Ja, sehr. Gerade den Schweizer Jakobsweg würde ich sehr gerne weitergehen. Dann müsste ich mir nochmal überlegen, wie weit ich gehen möchte. Ich gehe lieber Wege, die nicht so stark frequentiert sind. Ich bin auch nicht, glaube ich, die typische Pilgerin. Für dieses Thema hat sich's einfach angeboten. Da war es gut. Da war ich Pilgerin. So meine nächsten Weitwanderetappen, glaube ich, bewegen sich wieder mehr im nicht ganz so spirituellen Rahmen.
Na, ich bin gespannt, was ich möglicherweise mitbekomme, wo du dich rumtreibst. Wünsche dir auf jeden Fall viel Freude. Jetzt im Winter, bist du im Winter auch unterwegs oder ist das eher was, wo du denkst, so, das ist dann ja, vielleicht was mit Blick auf nächsten Sommer?
Im Winter bisher nie für ein Sachbuch, wäre eine gute Idee, nehme ich mit, danke dir. Was ich für mich seit ein paar Jahren entdeckt habe, ich bin keine Skifahrerin, aber ich gehe seit ein paar Jahren Winterwandern, habe da Grödel, also diese Schneeketten, die man sich unter die Wanderschuhe macht, so dass man dann Spikes hat und dann kann man wunderbar auch Bergwanderung, jetzt nicht im Tiefschnee, da bräuchte man Schneeschuhe. Schneeschuhe sind nicht so ganz mein Fall, aber Wanderwege lassen sich im Winter wunderbar mit diesen Grödeln gehen. Und da freue ich mich schon auf den Winter und auf die nächste Tour.
Da wünsche ich dir viel Freude. Danke dir für deine Zeit. Danke für die Einblicke, die du geteilt hast. Und mehr gibt's natürlich dann im Buch. Vor allen Dingen die Gespräche, die du geführt hast. Denn da sind wir jetzt gar nicht so tief reingegangen. Da gibt's dann die Möglichkeit noch, sich mal reinzulesen. Mit einem schönen Tee jetzt an einem Herbstabend, ja, wenn es draußen ungemütlich wird. Vielen Dank, liebe Petra.
Ich danke dir, Christo.
Ich habe es eingangs gesagt, das neue Buch von Petra, reden wir übers Sterben und auch ihre beiden vorherigen, die verlinke ich euch natürlich in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com/frei raus. Erscheint immer am Sonntag und solltet ihr den erst später abonnieren, also wenn diese Folge vielleicht schon ein bisschen länger online ist und dieser Newsletter dann nicht mehr so aktuell sein, ihr den also verpasst haben, vermeintlich, dann einfach trotzdem den Newsletter abonnieren und ihr bekommt immer mit der ersten Ausgabe unten im Newsletter einen Link zum Newsletter-Archiv und könnt euch dann die entsprechende Ausgabe raussuchen. In dem Newsletter gibt es auch immer noch weitere Inspirationen, Dinge, die mir so auffallen, ob das Dokus sind aus den Mediatheken, ob das Instagram-Accounts sind oder auch mal Ausrüstungstipps, da ist immer jede Menge drin. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid und euch die neue Folge frei raus anhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. And I know that sometimes it'll get real blue.